Ja, wir wollen heute Abend jetzt noch den Römerbrief Kapitel 11 uns betrachten, den Text betrachten. Ich habe Ihnen hier die Folie, die wir gestern schon gesehen haben, die Gliederung aufgelegt. Es geht in Römer 11, Vers 1 bis 32 um die Grenzen der Verwerfung Israels. Wir hatten gestern die Verse 1 bis 10 gelesen und auch die Verse 11 bis 15. Ich werde jetzt noch einmal die Verse 11 bis 15 lesen und dann auch noch weiter. Also zuerst die Verse 11 bis 15 und eine kurze Wiederholung von gestern, dass wir den Gedankengang haben. Ich sage also, stolperten sie, damit sie fallen und liegen bleiben sollten? Das sei ferne, sondern durch ihren Fehltritt ist das Heil zu denen gekommen, die von den Völkern sind. Ich lese hier gerade von der Folie noch vor. Sondern durch ihren Fehltritt ist das Heil zu den Heiden gekommen, um sie zur Eifersucht zu reizen. Wenn aber ihr Fehltritt Reichtum der Welt ist und ihr Verlust Reichtum der Heiden ist, wie viel mehr ihre Fülle? Denn euch, die ihr von den Völkern seid oder von den Heiden seid, sage ich, insofern ich ja der Apostel der Heiden bin oder die von den Völkern sind, verherrliche ich meinen Dienst, ob ich auf irgendeine Weise sie, die mein Fleisch sind, zur Eifersucht reizen und etliche aus ihnen retten möge. Denn wenn ihre Verwerfung Versöhnung der Welt ist, was ist ihr angenommen werden, anderes als Leben aus den Toten? Zuerst zur Übersetzung, das Wort Heiden heißt einfach die aus den Völkern, gemeint sind die Nicht-Juden, die aus der Völkerwelt. Man kann also das Wort Heiden einfach übersetzen mit die aus den Völkern. Und dann das Wort Verlust in Vers 12, Verlust oder Schade steht gegenüber der Fülle. Es geht um den Heilsverlust und die Heilsfülle. Es geht um das, was sie verloren haben durch den Unglauben und was sie gewinnen, wenn sie wieder gläubig werden. Das ist hier, was gegenübersteht. Man kann sagen Heilsverlust und Heilsgewinn. Das Wort im Griechischen heißt Fülle. Übrigens nicht Vollzahl. Das kann zwar Vollzahl bedeuten, aber nicht in diesem Zusammenhang, weil es ja dem Heilsverlust gegenübersteht. Wenn es Verlust dem Verlust gegenübersteht, dann muss das Wort Fülle mit Fülle übersetzt werden, nicht mit Vollzahl. Also das würde uns in die Irre führen in der Auslegung des Textes. Das griechische Wort heißt einfach Fülle, kann auch einfach bedeuten die Fülle des Heils. Ja. Das heißt, die Fülle, die sie bekommen, wenn sie sich bekehren, das ist gemeint. Der Gewinn, den sie haben, wenn sie sich bekehren. Also was Paulus hier darstellt, worum es Paulus hier geht, er möchte antworten auf die Frage, was ist denn jetzt mit denjenigen Israeliten, die jetzt noch nicht an den Messias glauben? Sie haben ja, wir haben gesehen, immer dort, wo das Evangelium hingekommen ist, wurde den Juden zuerst das Evangelium verkündigt und danach den Griechen. Also zuerst den Juden, und wenn die Juden es verworfen haben, dann kam eine Drohung, dann hat Paulus gedroht, wenn ihr es verwerft, dann kommt das Gericht auf euch. Und dann sagt er, und wenn ihr es verwerft, dann wende ich mich zu den Heiden, dann verkündige ich den jüdischen Messias den Heiden. Und das hat er ihnen deshalb gesagt, um sie jetzt doch noch zu locken, um sie ein bisschen zu reizen, zur Eifersucht zu reizen. Und dann geht er zu den Heiden, dann verkündigt er den Heiden und mit einem Auge schielt er immer noch zurück zu den Juden. Hoffentlich werden sie eifersüchtig. Also er predigt den Heiden, dass sie gerettet werden, und viele Heiden haben es angenommen. Gott hat die Tür für die Heiden aufgemacht, das Evangelium kommt überall hin, in die ganze Heidenwelt. nicht nur in Israel, wo es Heiden gab, Cornelius, sondern auch über Israel, Israels Grenzen hinaus, bis ans Ende der Erde, also bis ans Ende des Römischen Reiches, bis nach Spanien. Überall kam das Evangelium hin, bis nach Illyrien im Norden des Römerreiches. Und viele, viele Heiden kamen herein ins Heil, zu Christus. Und er hofft, Paulus große Hoffnung ist, dass die Israeliten sich jetzt bekehren. Also dass Israel, das gestolpert ist, sollte nicht liegen bleiben, sondern es sollte wieder aufstehen. Wir haben ja in Vers 7 gelesen, wonach Israel trachtet, das erreichte es nicht. Aber die Erwählung erreichte es. Die übrigen wurden verhärtet. Also, weil sie ungehorsam waren, wurden sie verhärtet. Aber bitte, Verhärtung heißt nicht Verhärtung bis in alle Ewigkeit. Nein, Verhärtung sagt einmal noch gar nichts über, wie lange diese Verhärtung andauern wird. Verhärtung ist nur die Tatsache, dass Gott sie jetzt hart sein lässt. Das heißt, weil sie ungehorsam waren, schließt Gott ihnen die Tür. Wie lange steht nicht da? Doch nicht für 2000 Jahre. Nein, für eine gewisse Zeit. Damit jetzt das Evangelium zu den Heiden gehen kann. Jemand hat die Frage gestellt, wieso muss denn das eigentlich sein mit der Verhärtung? Paulus hätte ja gleich zu den Heiden gehen können. Aber es war ein jüdisches Evangelium. Es war ein jüdischer Messias. Das, was Paulus verkündigte, war ja die israelitische Religion. Die israelitische Religion besagte, dass einmal ein König kommt, der Israel regieren wird und der das Volk Israel zu ungeahnter Herrlichkeit führen wird. Hesekiel hatte das verheißen und Jeremia hat es verheißen. Er sagt, wenn ihr zurückkommt aus der Gefangenschaft, dann werde ich mit euch einen neuen Bund schließen, Jeremia 31. Aber auch in Hesekiel 37 lesen wir das, einen Bund. Und 39, dann lesen wir, wenn ihr zurückkehrt, dann werde ich euch einen David senden, einen zweiten David. Und der wird Hirte sein über das Haus Israel. Ein guter Hirte wird er sein. Und er wird die Schafe zu sich sammeln. Und es wird nur eine Herde und ein Hirte sein. Hesekiel 34 und Hesekiel 36. Wurde das vorausgesagt. Ein großer König, ein Hirte. Die Könige hießen übrigens Hirten. Im alten Israel waren die Könige die Hirten des Volkes. Hesekiel 34 wird das beschrieben. Und jetzt sagt er aber, dann werde ich mich selber meiner Herde annehmen. Dann werde ich selber meinen David schicken, sagt Gott. Und dann wird das Reich Israel vereinigt, vom Nordreich und vom Südreich. Diese Trennung, die wird aufhören und dann wird ein großes Israel sein und es wird herrlich werden. Gott wird in alle Ewigkeit dieses Israel bestehen lassen, in alle Ewigkeit. Sie werden wohnen, in alle Ewigkeit, sagt er ihnen. Und dann sagt er noch dazu, ich werde meinen Geist auf sie gießen, auf mein Israel werde ich den Geist ausgießen. Und dann sagt er noch, und ich werde sie zu solchen Menschen machen, die in meinen Geboten und meinen Satzungen wandeln. Und ich werde sie reinigen von all ihren Unreinheiten. Und der Götzenkult wird ausgerottet werden. Und es wird schön werden. Und dann werde ich selber kommen und werde einen Tempel bauen. Einen Tempel, einen großen, großen Tempel. Mein Heiligtum werde ich in ihrer Mitte aufrichten und es wird ein ewiges Heiligtum sein und ich werde in alle Ewigkeit unter Israel wohnen. Das war das, was er verkündigt, was Hesekiel verkündigt hat. Sie können das nachlesen in Hesekiel 37 am Ende. Hat all diese ewigen Dinge verheißen. Das heißt, die Juden warteten auf eine ungeahnte Herrlichkeit. Die ganze Welt sollten sie beherrschen unter dem König David, dem zweiten David, den Gott ihnen schicken würde und in diesem neuen Bund, den Gott mit ihnen schließen würde. Und jetzt haben sie gewartet und gewartet und es kam nichts von alledem. Die kamen zurück aus der Gefangenschaft, viele kamen zurück. Aber der Tempel wurde gebaut, aber welch ein Tempel, ein kleiner Tempel. Das war nicht der Tempel, von dem Gott gesagt hat, dass er dort drin wohnen wird. Nichts geschah. Und so ging es Jahrhunderte hinlang. Nichts geschah. Die Zeit wurde nur schlimmer für Israel. Da kamen die Antiochus, der hat die Israeliten furchtbar zugerichtet. Und dann kamen die Makkabäer, haben sich befreit, 80 Jahre lang einen Befreiungskampf geführt, Israel wieder zur Unabhängigkeit geführt. Und dann kamen die Römer und haben Israel wieder unterjocht. Ja, wo war denn die Herrlichkeit? Nirgends. Und dann kommt ein Jesus von Nazareth und predigt vom Reich Gottes und erklärt denen, vor dem Jesus von Nazareth kam ein Johannes, der Täufer. Und der Johannes, der Täufer, predigt, dass der König kommt und das Gericht ist nahe. Zwei Sachen. Der König wird kommen und das Gericht wird kommen. Und wenn ihr nicht den König annimmt, dann bekommt ihr Gericht. Die Axt ist schon an die Wurzel und an den Stamm der Bäume gelegt. Und wenn ihr nicht Buße tut, dann werdet ihr ins Feuer geworfen werden. Und wenn ihr Buße tut, wenn ihr zum Messias kommt, dann werdet ihr in seine Scheune gesammelt werden. Er wird den Weizen in seine Scheune sammeln, aber die Spreu wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. So wird eine Scheidung unter dem Volk stattfinden durch den Messias. Die einen werden gerettet werden, die anderen werden in ein Gericht kommen. Hat Johannes verkündigt. Dann kam der Herr Jesus, der hat dasselbe verkündigt. Dasselbe wie Johannes. Das Königreich ist nahe herbeigekommen und dann lehrte die Jünger 3 Jahre lang über ein Thema. Ein Thema. Immer wieder dieses Thema. Immer wieder das gleiche Thema. Was war das Thema? Das Königreich Gottes. Und die Jünger, schon langsam verstehen sie, ach so, das Königreich Gottes ist nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Das ist anders. Das fängt klein an und dann wächst es. Und eines Tages in der Vollendung, dann wird es die ganze Erde füllen. So lernen sie etwas vom Königreich. Und dann lernen sie auch, dass die Art des Königreiches anders ist, als sie sich vorstellten. Es ist ein geistliches Königreich. Und der Messias geht ans Kreuz, stirbt, kommt von den Toten wieder heraus, redet noch einmal mit den Jüngern über das Königreich, 40 Tage, und dann verschwindet er vor ihren Augen, fährt in den Himmel auf und setzt sich zur Rechten des Thrones Gottes der Majestät im Himmel. Und Petrus verkündigt, dieser Jesus hat das erfüllt, was im Psalm 110 steht, sitze zu meiner Rechten. Das ist der Sohn Davids, von dem im Psalm 110 steht, dass David geschrieben hat, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel meiner Füße mache. Und dann setzt sich der Sohn Gottes, der zweite David, setzt sich auf den Thron Gottes. Nicht David ist in den Himmel hinaufgefahren. Nicht David ist dort in den Himmel gefahren, um sich auf den Thron Davids zu setzen. Nein, Gott hat von dem Messias gesprochen und von der Auferstehung des Messias, dass er den Thron, den ewigen Thron Davids in Empfang nehmen wird. Und das hat er getan, sagt Petrus. Petrus sagt, dieser Gott hat diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Gesalbten, zum Herrn und zum Messias gemacht. Diesen Jesus. Und dieser Jesus hat sich gesetzt auf den Thron Davids, so wie verheißen war. Der Thron, von dem Kind hieß es ja, ein Kind ist uns gegeben, die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und er wird den Thron Davids einnehmen und seines Reiches wird kein Ende sein. Er wird auf dem Thron seines Vaters David sitzen und er wird ewig herrschen. Und genau das geschah mit der Himmelfahrt Jesu Christi. Er hat sich dann hingesetzt auf den Thron. Ja, aber der Thron war nicht auf Erden, der war nicht in Jerusalem, der war im Himmel. Und jetzt ist ein unsichtbarer König über Israel, und wo ist sein Volk? Na, sein Volk waren die Jünger. Und da hat er den Heiligen Geist ausgegossen auf diese Jünger. Wie viele sie waren? Zuerst 120, in Kapitel 1 steht in Johannes 120, in Kapitel 2 wissen wir nicht, wie viele sie waren, da steht nicht, wie viele, aber die haben den Heiligen Geist bekommen. Und dann, was geschah dann? Dann haben diese Jünger, die den Heiligen Geist bekommen haben, die Ausgießung des Geistes, wie Hesekiel verheißen hat, diese Jünger, die haben dann das Evangelium verkündigt in Israel, nur in Jerusalem zuerst. Nur in Jerusalem. Und sie haben Jerusalem angefüllt mit der Lehre Jesu Christi. Und dann kamen viele zum Glauben. Aber es waren doch nur wenige im Vergleich zur ganzen Stadt. Nur 3.000 und später 5.000, 10.000. Aber es waren alles Juden. Das heißt, so hat jetzt der König sein Volk gesammelt. Das Volk Israel hat sich bekehrt. Aber nur der Überrest, sagt Paulus. Das haben wir gestern gelesen. Gott hat jetzt einen Überrest gelassen. Und dieser Überrest von Juden, das sind genau die, die den Messias angenommen haben als ihren Erlöser. Und da waren wir stehen geblieben. Aber die Übrigen wurden verhärtet. Das heißt, die Übrigen in Jerusalem wurden verhärtet. Wozu? Die wurden deshalb verhärtet, weil sie ungehorsam waren, weil sie sich verhärtet haben, hat Gott ihnen jetzt eine Zeit lang das zugeschlossen. Warum? Mit welchem Zweck? Damit jetzt das Evangelium nach Samarien kommt. Die haben ja, was war's, was geschah? Die waren so verhärtet, dass sie die Christen verfolgt haben. Den Stephanus haben sie getötet und die anderen Juden haben sie verfolgt. Und was machen jetzt die Christen von Jerusalem? Sie gehen aus Jerusalem weg. Also durch die Verhärtung der Juden entstand die Verfolgung. Und durch die Verfolgung werden die Jünger aus der Stadt getrieben. Was machen sie jetzt? Jetzt gehen sie nach Judäa. Und was machen sie dort? Ja, das, was der Herr Jesus gesagt hat, das Evangelium verkündigen. Jetzt kommen sie nach Judäa und verkündigen überall in den Dörfern von dem Messias Jesus. Und was geschieht jetzt? Ein paar nehmen den Herrn an, in den Dörfern von Judäa, und die anderen, die jagen sie fort. Jetzt werden sie verfolgt. Ja, was machen die Christen jetzt? Sie laufen weiter. Ja, wohin? Ja, nach Samarien. Und überall hin, in Galiläa und außer Landes sogar. Jetzt kommen also die Christen, werden jetzt zerstreut. Und überall in der Zerstreuung, wo die Juden hinkamen, die Christen, die Judenchristen hinkamen, wurde das Evangelium weiterverkündigt. Und überall waren es immer zuerst die Juden, die das Evangelium bekommen. Und dann sind die Juden verhärtet und jagen die wieder fort. Und geht das Evangelium wieder weiter. So geht also bei den Juden die Tür zu. Sie werden verhärtet und verfolgen die Christen, und bei den Heiden geht die Tür auf. So geht es sukzessive von Ort zu Ort, von Stadt zu Stadt, und da geht es im ganzen Römischen Reich geht's so dahin. Paulus kommt dann bis nach Rom. Und selbst da wird er als Gefangener hingeliefert. Ja? Also auch da hat Gott geschaut, dass er auf diese Weise nach Rom kommt. Jedenfalls jetzt ist das Evangelium im ganzen Römischen Reich verbreitet, und es kommt immer zuerst zu den Juden, und die Juden werden verhärtet, wenden sich gegen die Christen und schicken die Christen weiter. Das war der Weg. Das heißt, durch die Verhärtung Israels geht das Evangelium zu den Heiden. Und jetzt sagt Paulus, das Ganze hat Gott gemacht, um die Israeliten zur Eifersucht zu reizen. Die Verhärtung war nicht auf Dauer und in alle Ewigkeit. Die Verhärtung war eine Zeit lang. Aber Paulus hofft, dass jetzt, wenn die Heiden sehen, wenn die Juden sehen, wie viele Heiden das Evangelium annehmen, dass jetzt diese Heiden doch den Messias annehmen. Das ist ja unser Messias, das ist ja der jüdische Messias, der dort den Heiden verkündigt wird. Das ist der Gedanke hier. Also jetzt gehen wir nochmal zum Text. Vers 12, wenn aber ihr Fehltritt, also der Fehltritt der Israeliten, Reichtum der Welt ist und ihr Verlust Reichtum der Heiden, wie viel mehr ihre Fülle. Das heißt, wenn schon so viel Segen daraus geworden ist, indem die Juden verhärtet wurden, wie viel Segen für die Juden wird es sein, wenn der Bumerang wirkt, wenn sie jetzt zur Eifersucht gereizt, endlich doch noch den Messias annehmen. Er sagt, das ist ja dann, das gibt ja eine Heilsfülle, also wenn das eine schon Reichtum für die Heiden geworden ist, wie viel mehr Segen und Reichtum, wenn diese Juden, die jetzt verhärtet waren, auch noch diesen Messias aus Eifersucht annehmen. Ja, das ist hier gemeint. Denn euch, die ihr von den Heiden seid, sage ich, insofern ich ja der Apostel der Heiden bin, verherrliche ich meinen Dienst, ob ich auf irgendeine Weise sie, die mein Fleisch sind, zur Eifersucht reizen und etliche aus ihnen retten möge. Denn wenn ihre Verwerfung Versöhnung der Welt bedeutet, also wenn die Tatsache, dass sie den Messias verworfen haben und deshalb Gott sie verworfen hat und verhärtet hat, wenn diese Tatsache dazu geführt hat, dass das Evangelium zu den Heiden kommt und immer weiter und immer weiter und immer weiter zu den Heiden, das war eine, und überall dort, wo das Evangelium hinkommt, werden die Heiden versöhnt mit Gott, nicht alle, die Gläubigen, die gläubig werden. Überall sind Menschen aus den Heiden, die gläubig werden. Das bedeutet Versöhnung für die Welt. Ja? Dort in Griechenland waren Versöhnte und in Zypern waren Versöhnte und Antiochia Pisidia und Antiochia Syria und überall waren versöhnte Heiden. Wenn ihre Verwerfung Versöhnung für die Heidenwelt bedeutete, wie viel mehr oder was ist dann ihr angenommen werden anderes als Leben aus den Toten? Oder Schlacht übersetzt, was ist ihr Annehmen anderes als Leben aus den Toten? Also was wird das bedeuten, wenn dann Gott diese Juden, die sich jetzt bekehren, annimmt? Sie nehmen den Messias an und Gott nimmt sie an. Was ist das anderes als Leben aus den Toten? Welche Juden denn? Die eifersüchtigen Juden, es geht um die Zeit Paulus. Bitte denken Sie nicht an das Jahr 2000 oder irgendwie. Paulus spricht von seiner Zeit. Paulus spricht nicht vom Jahr 2000. Wir müssen beim Text bleiben und in seiner Zeit bleiben und wir müssen in seinem Denken bleiben. Dann können wir diesen Text, dann wird der Text gar nicht so schwierig. Er sagt: Schaut, wenn ihre Verwerfung schon so viel Segen brachte für die Heiden, wie viel mehr Segen wird das bringen, wenn Sie, die einzelnen Juden, die da in Antiochien und die in Syrien und die in Rom und überall, wo das Evangelium hinkommt und die jetzt eifersüchtig werden, wenn die jetzt den Messias annehmen, dann ist es ein Leben aus den Toten. Was heißt das, Leben aus den Toten? Israel war so gut wie gestorben. Israel war das Gottesvolk. Jetzt haben sie den Messias verworfen. Jetzt war das so gut wie gestorben. Das ist eine Bildersprache. Wenn Sie Hosea kennen, dann wissen Sie, wovon ich spreche. In Hosea Kapitel 13 sagt er, die Israeliten, die Gott verlassen haben, die sind gestorben. Wie sind sie denn gestorben? Gott hat sie aus dem Land getan. Gott hat sie nach Assyrien verfrachtet. Da war das Israel tot. Die ungläubigen Israeliten waren wie tot für Gott. Ihr seid ein Nichtvolk, hat er gesagt. Ihr seid für mich tot. Ja? Mein Volk habe ich zu einem Nichtvolk gemacht. Und wenn sie sich bekehrt haben, hat er sie wieder zu seinem Volk angenommen. Und hier auch, wir sind jetzt bei der Zeit von Paulus. Er sagt, jetzt hat Gott 26 Jahre gewartet mit diesen Juden. Und wenn diese Juden jetzt zur Eifersucht gereizt werden, was geschieht dann, wenn sie den Messias annehmen? Dann geschieht Leben aus den Toten, dann geschieht eine Auferstehung. Das ist eine Art Auferstehung Israels, nicht eine leibliche, eine geistliche. Das ist eine geistliche Auferstehung Israels. Vielleicht sagen Sie, ja, aber ist es bei uns Heiden nicht auch so? Wir sind doch auch geistlich auferstanden. Ja, warten wir, wir waren ja gar nicht lebendig. Wir waren ja immer tot. Bei uns ist es keine Auferstehung, bei uns ist es ein Geborenwerden. Wir waren denn immer tot. Aber Israel war früher sein Volk. Das waren seine Geliebten. Das war sein Israel, dem er die Verheißungen gegeben hat. Und die haben den Messias verworfen, jetzt sind sie gestorben. Und wenn die jetzt den Messias annehmen, dann kommen sie aus den Toten wieder raus. Das ist Auferstehung, oder? Leben aus den Toten. Das ist gemeint. Für Israel war das Leben aus den Toten, für die Heiden war es geboren werden aus nichts. Ja? Geboren werden aus, wie einfach bei einer Geburt. Aber hier, das war Leben aus den Toten für Israel. Also wenn ihre Verwerfung Versöhnung der Welt ist, was ist ihr angenommen werden anderes als Leben aus den Toten? Und dann geht es weiter in Vers 16. Wenn der Erstling heilig ist, ist es auch die Teigmasse. Also hier spricht Paulus von einem Bild aus der Landwirtschaft. Er sagt, die Erstlingsehre, das ist das erste Korn, also die erste Ehre, die man erntet. Die haben ja die Israeliten genommen, das Korn der ersten Ehre, und haben einen speziellen Teig daraus gemacht. Das ist die erste Frucht der Ernte, ja, im April oder im Anfang Mai. Da war dieses Fest, im März, ja, Ende März, das war das Erstlingsgabenfest. Die ersten Gaben, die wurden dem Herrn dargebracht. Und aus diesen Erstlingsgaben musste man noch ein bisschen warten, dann gab es mehr Gaben, dann hat man aus diesen ersten Weizen ein Brot gebacken. Das war dann im Mai, das war das sogenannte Wochenfest. Und da hat man aus dem Brot gebacken, das ist der Erstlingsteig, und der wurde dem Herrn gegeben. Das heißt, das erste Brot von der Ernte gehört dem Herrn. Und jetzt sagt er, wenn der Erstling heilig ist, ist auch die Teigmasse heilig. Wenn der erste Teig, der gemacht wird von der Ernte, dem Herrn geweiht wird, dann bedeutet das, die ganze Ernte gehört dem Herrn. Der ganze Teig von allen Broten, die wir jetzt in Zukunft backen werden, aus dem ganzen Mehl, von der ganzen Ernte, alles ist für den Herrn. Das heißt, das Erstling, das wurde dem Herrn geweiht und das war ein Angeld auf die ganze Ernte. Das war eine symbolische Handlung beim Fest, zu Pfingsten war das übrigens, das Wochenfest. Gut, und er sagt, und das ist das Bild. Und er wendet das jetzt an auf Israel und sagt, der Erstling, das sind die gläubigen Juden, die jetzt gläubig geworden sind. Die sind heilig. Warum? Weil sie an den Messias gläubig geworden sind, die gehören dem Herrn. Und wenn jetzt ein Teil, ein Erstlingsteil gläubig ist, ja, dann ist der ganze Rest, das historische Israel, Gott heilig. Was heißt das? Nicht gerettet. Er sagt nicht gerettet. Heilig sein heißt noch nicht gerettet. Heilig, das Wort heilig an sich bedeutet nur für Gott ausgesondert. Paulus verwendet das später im Korintherbrief auch. Er sagt, wenn irgendeine Frau gläubig wird, dann ist der Mann geheiligt. Heißt das, dass der Mann gerettet ist? Nein. Das heißt nur, dass der Mann ein besonderes Vorrecht hat, denn er ist jetzt mit einer gläubigen Frau verheiratet. Und wenn er die Frau nicht verlässt, dann hat er eine gute Chance, gläubig zu werden. Er ist also ein bisschen auf die Seite gestellt. Das ist eine große Chance. Ja. Und genauso ist es jetzt mit Israel. Jetzt sind von Israel Leute zum Glauben gekommen. Große Schar eigentlich, aber im Vergleich zu ganz Israel waren sie eine kleine Schar. Gut, jetzt sind diese gläubig geworden, die jüdische Gemeinde Jesu Christi. Und wenn jetzt diese Juden, die dem Herrn gehören, wenn die jetzt heilig sind, dann sagt er, dann heiligen diese, dann sind die ein Angeld darauf, dass auch der Rest des Volkes dem Herrn abgesondert ist. Nicht gerettet, abgesondert. Genau wie der ungläubige Ehemann. Abgesondert für den Herrn. Das heißt, Gott hat sein Volk nicht verlassen. Dein ganzes Argument, worum es ihm geht in dem Abschnitt ist, Gott hat das Israel, das nicht gläubig ist, bis zum Jahre 56, hat Gott das Israel nicht verlassen, verstoßen. Das heißt, sie sind zwar gestolpert, aber sie sind nicht so gestolpert, um jetzt liegen zu bleiben. Gott hat sie zwar verhärtet, ja, aber nicht, um immer verhärtet zu bleiben. Nein. In dem Maße, in dem die Juden sich zur Eifersucht reizen lassen, kommen sie wie Leben aus den Toten. Und Gott gewinnt ein Israel zurück. Jeder Israelit, der sich zur Eifersucht reizen hat lassen, war wie eine Auferstehung Israels. Sukzessive, da ein Israelit, da einer, da noch einer, da noch ein paar Juden. Immer mehr und so sammelt sich ein Israel. Welches Israel? Eine Gruppe von Menschen, die alle an den Messias glauben und die jetzt alle, sind alle Juden, die alle an den Messias glauben und diese alle bilden wirklich das wahre Israel, hat Paulus ja vorher auch schon gesagt. Nicht der ist ein Jude, der nur äußerlich beschnitten ist, sondern der ist ein Jude, der äußerlich und innerlich beschnitten ist. Ja? Also der auch gläubig ist. Dann ist man ein wirklicher Jude. Das heißt, Gott freut sich, es gibt doch noch ein Israel. Israel ist nicht verworfen. Israel kommt aus dem Tod zum Leben. In dem Maße, und Paulus sagt, und ich bin stolz auf meinen Dienst. Warum? Durch meinen Dienst, durch meine Heidenmission, werden überall die Juden eifersüchtig. Und ich will möglichst viele von ihnen retten. Und was sagt er? Ich bete zu Gott und ich flehe für Israel, dass sie gerettet werden. Kapitel 10, Vers 1, haben wir vorgestern gelesen. Ich flehe für Gott, dass sie gerettet werden. Das ist so sein Anliegen. Er sagt nicht, ich weiß, die werden sowieso alle gerettet werden. Woher denn auch? Natürlich nicht. Viele haben sich nicht retten lassen, aber einige lassen sich zur Eifersucht reizen. Ja. Paulus weiß genau, dass Israel nicht ganz gerettet wird. Hatte er vorher gesagt in Kapitel 9, Vers 27, wenn Israel so groß wäre wie der Sand am Ufer des Meeres, es würde nur der Überrest gerettet werden. Es wird immer nur der Überrest gerettet werden. Ja, wer ist der Überrest? Der Überrest besteht aus all denen, die zum Messias kommen. Zuerst bei der ersten Ernte in Pfingsten und zu Pfingsten und dann in Jerusalem und überall. Und dann bei der zweiten Ernte, wenn die eifersüchtig geworden sind. Darauf hofft er. Das heißt, die ganze Zeit versucht er, Juden zu gewinnen durch seine Heidenmission. Wenn der Erstlingsteig heilig ist, dann ist die Masse heilig. Das ganze Volk ist Gott immer noch heilig. Gott hat dieses Volk, das ist heilig, das hat er nicht verstoßen. Der hat sie auf die Seite gesetzt, das heißt, er hat sie ausgesondert und er bearbeitet sie immer noch. Es ist nicht so, dass sie verhärtet sind, um jetzt unwiederbringlich dem Gericht entgegenzugehen. Paulus weiß, dass er nicht mehr viel Zeit hat. Er weiß nicht genau, wann das sein wird, wann das Gericht kommt. Das wurde ihm ja nicht gesagt. Aber wir wissen, es kam 14 Jahre später. Eigentlich begann das Gericht schon im Jahr 66, 67. Der Krieg begann 67. Der Kaiser kam und hat nach der Reihe dann die Juden getötet. Von Galiläa her kommend vom Norden, bis er dann vor Jerusalem stand und dann wurde Jerusalem eingekesselt. Paulus weiß, dass das Gericht kommt über dieses Volk. Und er sagt in Kapitel 9, Vers 28, es wird eine rasch erledigte Sache sein, denn der Herr wird eine summarische Abrechnung machen im Lande mit diesem Volk. Aber wenn sie nicht glauben, wenn sie glauben, dann nicht. Wenn sie zum Glauben kommen an Messias, dann entgehen sie dem Gericht Gottes. Gut, weiter. Wenn der Erstling heilig ist, ist es auch die Teigmasse. Und wenn die Wurzel mit dem Stamm, also die Wurzel dieses Baumes, heilig ist, dann sind es auch die Zweige. Wenn aber einige der Zweige ausgebrochen wurden und du, der du ein Zweig vom wilden Ölbaum warst, unter sie eingepfropft und Mitteilhaber der Wurzel und der Fettigkeit des Ölbaums wurdest, rühme dich nicht gegen die Zweige. Wenn du dich aber gegen sie rühmst, du trägst nicht die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Du wirst hieraufhin sagen, die Zweige wurden ausgebrochen, damit ich eingepfropft würde. Recht, durch den Unglauben kam es, dass sie ausgebrochen wurden. Du stehst durch den Glauben. Sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich. Denn wenn Gott die natürlichen Zweige nicht schonte, dass er auch dich nicht schonen werde. Sieh also die Freundlichkeit und die Strenge Gottes, gegen die vielen Strenge, gegen dich Freundlichkeit, wenn du an der Freundlichkeit bleibst, sonst wirst auch du abgeschnitten werden. Aber auch jene, wenn sie nicht im Unglauben bleiben, werden eingepfropft werden, denn Gott vermag sie wieder einzupfropfen. Denn wenn du von dem von Natur wilden Ölbaum abgeschnitten und wieder die Natur in einen edlen Ölbaum eingepfropft wurdest, wie viel mehr werden diese, die natürlichen Zweige, in den eigenen Ölbaum eingepfropft werden. Also hier in diesem Abschnitt nimmt er ein zweites Beispiel. Jetzt redet er nicht von Teig, sondern jetzt redet er von einem Ölbaum. Und er sagt, schaut, der Ölbaum, das ist jetzt Israel, der hat Wurzeln und einen Stamm, zu den Wurzeln gehört auch der Stamm, ja, und dann hat er noch Zweige. Der Baum, ja, das ist der ursprüngliche Baum Israel. Aber die Zweige sind die einzelnen Israeliten. Und diejenigen Israeliten, die nicht an den Messias glaubten, die hat Gott abgebrochen. Die liegen jetzt am Boden, abgeschnitten. Rund um den Baum liegen ganz viele Äste, abgeschnittene Äste, Zweige. Wer bleibt am Baum? Am Baum bleiben die, die den Messias angenommen haben. Das heißt, die Judenchristen, ja, die echten Juden, die wirkliche Juden jetzt sind, weil sie den Messias haben. Das heißt, der Baum stellt eigentlich nur das königliche Israel dar. Das heißt, das Israel, das den König, den Messias angenommen hat. Es geht um das Königtum Gottes über sein Volk Israel. Der Messias ist der König, der Messias ist der, von dem sie alle herkommen. Und jetzt, wie geht es jetzt weiter? Was machen wir jetzt? Er sagt, ja, da liegen die Zweige am Boden. Und was macht Gott jetzt? Er sagt, es macht Gott so, dass er Zweige von einem wilden Ölbaum nimmt und sie auch noch in den Ölbaum hineinsteckt. Die Zweige vom wilden Ölbaum, sagt Paulus, das sind die Heiden, und zwar die Heidenchristen. Diejenigen, die jetzt aus den Heiden auch gläubig wurden, die haben praktisch den Platz eingenommen, den früher die ungläubigen Juden hatten. Oder? Jetzt tropft Gott die Heiden ein, und zwar jeden einzelnen Heide. Jeder Zweig ist ein Heide, das ist das Bild. Ja? Jeder, der jetzt zum Glauben kommt von den Heiden, wird eingepropft in den Baum. Und wenn ein einzelner Jude nicht glaubt, dann wird der Jude ausgepfropft und fällt runter. Und jetzt sagt Paulus, wenn einige der Zweige ausgebrochen wurden und du Heidenchrist, oder? Du, der du ein Zweig vom wilden Ölbaum warst, unter sie eingepfropft und Teilhaber der Wurzel und der Fettigkeit des Ölbaums wurdest, dann rühme dich nicht gegen die Zweige. Was Paulus jetzt tut, ist, er bringt hier ein, ich suche die Folie für uns, hier, ich habe es Ihnen hier, wenn Sie hier haben, klein b, die Bedeutung der Verwerfung Israels für die Einstellung der nicht-israelitischen Christen. Was Paulus hier tut, er bringt hier jetzt eine Botschaft für die nicht-israelitischen Christen. Er will jetzt hier zeigen, dass die Heidenchristen nicht stolz sein sollen, dass sie das Heil bekommen haben. Also jetzt kommt eine Botschaft an die Heidenchristen. Bis jetzt hat er sich an die Judenchristen gewandt. Jetzt wendet er sich an die Heidenchristen. Er sagt, pass auf, du Heidenchrist, sei nicht stolz. Die Heidenchristen waren nämlich stolz. Die haben gesagt, ja wunderbar, Israel ist selber schuld. Die haben den Messias verworfen. Und jetzt sind halt wir drinnen. Wir sind das neue Gottesvolk, die Heiden. Sagt Paulus, warte mal, so geht es aber nicht. Das ist nicht so. Das ist immer noch ein jüdisches Evangelium und die ersten Christen waren sowieso Juden und die sind eigentlich der eigentliche Baum. Und das ist ein jüdischer Baum mit jüdischem Messias. Und wenn Gott jetzt dir die Gnade geschenkt hat, dass du aus den Heiden auch Mitteilhaber der israelitischen Verheißungen und des israelitischen Erbes und der israelitischen Zukunft geworden bist, nur aus dem Glauben an Christus, dann sag Danke dafür, aber bitte bleib demütig. Bleib demütig, denn eigentlich gehörst du da gar nicht hin. Das ist nämlich gar nicht dein Platz. Du bist ja ein wilder Ölbaum. Das heißt, du sei nicht stolz, sei demütig und rühme dich nicht gegen die Israeliten. Aber das haben die Christen gemacht. Die waren stolz gegen die Juden und haben sich als besonders gefühlt. Ja, wir sind die Ersatz, wir haben euch ersetzt, oder? Ich sagte, nein, dass ihr reinkommen durftet, ist nur Gnade und nur weil ihr an Christus glaubt, aber nicht wegen eurer Werke. Also bitte schaut nicht auf euch selber. Rühme dich nicht gegen die Zweige. Wenn du dich aber rühmst, dann denk dran, du trägst nicht die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Wenn du dich rühmen willst, wie bist du reingekommen? Es war rein Gnade durch Glauben. Nicht weil du ein guter Christ warst oder ein guter Mensch warst. Nein, rein aus der Barmherzigkeit Gottes bist du reingekommen. Gut, Vers 19. Du wirst hieraufhin zu mir sagen, die Zweige wurden ausgebrochen, damit ich eingepfropft würde. Recht. Durch den Unglauben sind sie ausgebrochen worden. Du bist ja nur deshalb eingepropft, weil sie nicht gläubig waren. Weil sie nicht gläubig wurden. Durch den Unglauben kam es, dass sie ausgebrochen wurden. Du stehst durch den Glauben. Sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich. Denn wenn Gott die natürlichen Zweige nicht verschonte, dass er auch dich nicht schonen werde. Pass auf, du bist da ein Christ aus den Heiden, und du bist so stolz und jetzt rühmst du dich deinetwegen. Ja, ich bin ja da eingepfropft. Nein, sei demütig und sag, ja, es ist nur aus Gnaden, dass ich da bin. Eigentlich dürfte ich ja gar nicht da sein. Das ist ja der Platz, der gehört den Israeliten. Das ist ein jüdischer Messias. Das sind jüdische Verheißungen. Das ist eine jüdische Zukunft von einem herrlichen Tempel, wo Gott ewig wohnen wird, von einem zweiten ewigen Bund, den Gott schließt auf Golgatha. Das ist ein jüdischer Bund, den Gott mit den Juden geschlossen hat. Und ich, Heide, darf mit dazu bei, darf dabei sein? Sagt er, ja, das ist reine Gnade. Wir dürfen dankbar sein. Die meisten von uns sind aus den Heiden, oder? Wir haben wahrscheinlich kaum jüdische oder abrahamitische Wurzeln. Ja. Aber wir sollen nicht stolz sein. Warum? Wir sind doch nur wegen der Gnade Gottes in einem israelitischen Heil und wir sind bei einem israelitischen König. Unser König ist ein israelitischer König. Und wir haben die Verheißungen, die Gott dem Volk Israel gegeben hatte, die haben wir aus Gnaden bekommen. Paulus sagt das in Epheser 3, Sie können nachlesen. In Epheser 3, Vers 6 sagt Paulus, dass wir, die Heiden, in Christus ein Mitleib wurden, Mitteilhaber der israelitischen Verheißungen und Miterben derselben Zukunft Israels. Also wir erben mit Israel. Wir haben Teil an den israelitischen Verheißungen und wir sind zusammen mit Israel ein Leib. Wir Heiden. Es geht um das Thema Heiden und Juden. Es geht um nichts anderes. Es geht um Heiden und Juden. Wir Heiden haben wir sind Mitteilhaber an jüdischen Verheißungen. Epheser 3, Vers 6. Und durch den Glauben, durch den Unglauben kam es, dass sie ausgebrochen wurden. Du stehst durch den Glauben. Sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich. Vers 21. Denn wenn Gott die natürlichen Zweige nicht schonte, dass er auch dich nicht schonen werde. Sieh also die Freundlichkeit und die Strenge Gottes gegen die vielen Strenge. Gegen Israel. Die ungläubigen Israeliten. Strenge. Gegen dich Freundlichkeit. Wenn du an der Freundlichkeit bleibst. Man kann auch übersetzen Güte. Gegen dich Güte, wenn du an der Güte bleibst. Sonst wirst du auch abgeschnitten werden. Wenn einer von den Christen, von den Heidenchristen, nicht an der Güte Gottes bleibt und nicht aufhört, auf die Gnade Gottes zu vertrauen, wenn einer nicht bleibt und aufhört, an die Gnade Gottes zu vertrauen, dann ist er draußen. Wenn ein Heide, der Christ geworden ist, Wiedergeborener, aufhört, an die Gnade Christi zu glauben, ist er wieder draußen. Das hat die ganze Frage schon gelöst, die Frage nach dieser, die immer wieder diskutiert wird, ja, kann denn ein Christ oder ein Wiedergeborener wieder draußen sein? Ja, Paulus lehrt es ja gerade hier. Er sagt, pass auf, dass du nicht wieder ausgeschnitten wirst. Dass er dich nicht, sonst wirst auch du abgeschnitten werden. Aber auch jene, wenn sie nicht im Unglauben bleiben, werden eingepfropft werden. Wir wollen hier eine Pause machen für 10 Minuten und wollen dann weitermachen. Stehen wir noch auf zum Gebet. Ja, wir sind jetzt in Kapitel 11, Vers 24 gewesen. Ich lese nochmal 24, Vers 23 und 24. Aber auch jene, wenn sie nicht im Unglauben bleiben. Wer sind jene? Einzelne Israeliten, die nicht im Unglauben bleiben. Es geht nicht um ein kollektives Israel. Das geht ja gar nicht. Er kann ja nicht sagen, wenn Israel kollektiv nicht im Unglauben bleibt, also ob alle gleichzeitig glauben und gleichzeitig ungläubig sind. Das war ja nicht der Fall. Die waren ja nicht gleichzeitig ungläubig. Die waren Schritt für Schritt ungläubig. Das Evangelium kam ja von Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt, bis nach Rom oder wo überall Juden waren. Es geht also gar nicht, dass er mit dem Ungläubigen, Unglauben, dass er das Kollektiv meint. Nein. Einzeln, jeder Einzelne. Also wenn Sie, das heißt jeder Einzelne, nicht im Unglauben bleiben, werden Sie wieder eingepfropft werden. Wie denn? Er hat es ja die ganze Zeit gesagt, wie? Indem Sie gläubig werden. Der Weg, wie die Israeliten wieder reinkommen, ist genau der Weg, wie sie rauskamen, umgekehrt. Durch Unglauben kamen sie raus, durch Glauben kommen sie rein. Das ist der Weg. Werden sie eingepfropft werden. Ja. Wann? Ja, genau dann, wenn sie sich bekehren. Wann will er denn, dass sie sich bekehren? Irgendwann in der Zukunft? Nein, jetzt ist der Tag des Heils. Jetzt müssen sie sich bekehren. Das ist ja sein ganzes Ringen. Er ringt ja um Israel, Kapitel 10, Vers 1. Mein Flehen zu Gott ist, dass sie gerettet werden. In Kapitel 9 auch sagt er, am liebsten wäre ich draußen. Ich würde meinen Platz freimachen, sagt er. Ich würde rausspringen, damit sie rein könnten. Ja. Also das geht um jetzt. Das Jahr 56 schreiben wir, immer noch. Gut, Vers 24. Denn wenn du, der von dem von Natur wilden Ölbaum abgeschnitten und gegen die Natur in den edlen Ölbaum eingepfropft wurdest, wie viel mehr werden diese, die natürlichen Zweige, in den eigenen Ölbaum wieder eingepfropft werden? Unter welcher Bedingung? Hat er gerade vorher gesagt, wenn sie glauben. Also Gott wird sie gerne wieder hereinnehmen. Gott wird sie gerne, das sagt er, das ist ja euer Baum. Dann nimmt er die Zweige liegen immer noch am Boden. Dann nimmt er die Zweige vom Boden und tut sie wieder rein. Die sind nicht verbrannt, die Zweige. Die sind noch da. Das Gericht hat noch nicht stattgefunden. 14 Jahre sind es noch, bis zum Jahre 70. Vers 25, denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, damit ihr euch nicht selbst klug dünkt. Ich lese hier den Text wieder von der Folie, weil ich das jetzt ganz genau, jetzt möchte ich das ganz genau lesen. Sie stehen jetzt ganz unten auf der Folie. Sie können in Ihrer Bibel mitlesen und zuhören, wenn ich einen Text lese. Nochmal, denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, damit ihr euch nicht selbst klug dünkt. Verhärtung zu einem Teil oder in einem gewissen Maße ist Israel widerfahren, Klammer auf, und widerfährt ihm immer noch, Klammer zu, bis die Fülle der Heiden, also derer, die von den Heiden sind, eingegangen ist oder hereingekommen ist. Jetzt zuerst zur Übersetzung. Verhärtung zu einem Teil. Was heißt das? Denken wir dran. Wie war die Verhärtung Israels? Wie geschah sie? Sie geschah sukzessive. Und sie geschah nicht für 1000 Jahre. Nein, sie geschah für eine gewisse Zeit. Die Verhärtung war, die waren so hart geworden, haben dann zum Teil die Judenchristen verfolgt, die eigenen Brüder verfolgt, bis aufs Blut. Und so kam das Evangelium immer weiter zu den Heiden. Und überall, wo sie hinkamen, die Juden waren übrigens die schlimmsten Christenverfolger im ersten Jahrhundert. Das war der Feind der Christen. Das waren die Juden. Lesen Sie Thessalonicher Brief, dann sehen Sie es. Im Thessalonicher Brief, im 1. Thessalonicher 2, Vers 16, sagt Paulus, dass er hat das sehr, sehr ernste Worte. Ich lese das vor, weil das passt hier gut dazu. 1. Thessalonicher 2, Vers 16, Vers 15. die auch den Herrn Jesus töteten, die auch den Herrn töteten, Jesus und die eigenen Propheten und euch verfolgten und Gott nicht gefallen und allen Menschen Gegner sind, die uns hindern, zu denen, die von den Heiden sind, zu reden, damit sie gerettet werden, womit sie allezeit ihre Sünden zur Fülle bringen, aber der Zorn ist auf sie gekommen, um ein Ende zu machen. Welcher Zorn denn? Der Thessalonicher Brief wurde geschrieben im Jahr 50, 51. Welcher Zorn denn? Welcher Zorn ist auf diese Israeliten gekommen? 20 Jahre noch. Die sammeln sich jetzt schon Zorn auf diesen Tag, wo das Gericht losbrechen wird. Ein zeitliches Gericht, ja, aber es ist ein Gericht gewesen. Der Zorn ist schon auf sie gekommen. Das heißt, es ist nur noch eine Frage von ein paar Jahren. Paulus weiß ja nicht, wie lange noch. Aber der Zorn kommt, um ein Ende zu machen mit ihnen. Ja. Das sind sehr ernste Worte. Also, jetzt gehen wir zurück zu Römer 11. Also, ich will, dass euch, nicht, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei. Was ist denn das Geheimnis? Worum geht es denn, Paulus? Das muss etwas sein, was im Alten Testament nirgends geoffenbart war. Was ist das Geheimnis? Das Geheimnis ist die Verhärtung, diese sukzessive Verhärtung ist Israel widerfahren und widerfährt ihm immer noch, im Griechischen ein Perfekt. Perfekt heißt Vergangenheit und anhaltend bis zur Gegenwart. Also Verhärtung ist Israel widerfahren und widerfährt ihnen immer noch, es sind ja immer noch Juden, die Nein sagen und Gott macht wieder zu. Und weiter sind welche, die Nein sagen, Gott macht wieder zu. Verhärtung, durch die ganze Zeit hindurch geschieht Verhärtung. Wie lange denn? Bis die Fülle der Heiden eingegangen ist. Was ist das? Bitte nicht Vollzahl. Wenn Sie Vollzahl haben, dürfen Sie getrost streichen. Es heißt, das griechische Wort heißt Pleroma. Und Pleroma heißt einfach Fülle. Was ist eine Fülle? Eine Fülle, ja, wir sagen auch, es war eine Fülle von Menschen da. Dann meinen wir nicht, eine Vollzahl von Menschen war da. Wir sagen, es war eine Fülle von Menschen da. Ja? Das heißt, eine ganz große Schar von Heiden kommt herein. Und was kommt dann? Das Evangelium geht immer weiter hinaus. Juden werden verhärtet, weil sie nicht glauben wollen. Das Evangelium geht zu den Heiden. Juden werden verhärtet, Evangelium geht zu den Heiden. Es geht immer so weiter. Bis wann? Bis eine so große Schar von Heiden eingegangen ist, das Evangelium kam ins ganze Römische Reich. Und was war dann? Dann kam das Gericht. Das heißt, dann wird ein Endpunkt gesetzt. Die Verhärtung, diese teilweise Verhärtung, sukzessive Verhärtung, das ist immer mit dem Ziel, um sie zur Eifersucht zu reizen. Das heißt, dieser ganze Prozess, Verhärtung, damit es zu Heiden geht, damit die wieder gereizt werden. Nächstens, Verhärten, dass es zu den Heiden geht, damit die Juden wieder gereizt werden. Nächster Ort, Verhärtung, so geht es weiter. Wie lange geht es so weiter? Bis so viele Heiden, bis das Evangelium im ganzen Römischen Reich hinausgegangen ist, die ganze Menge der Heiden das Evangelium gehört haben und dann kommt ein Gericht. Genau das Gericht, das Paulus die ganze Zeit vorausgesagt haben. Das Gericht über Israel kommt dann. Das ist hier der Gedanke. Wenn wir rein den Text sprechen lassen und den Zusammenhang des Textes, wir brauchen keine anderen Bibeltexte. Wir legen Römer 9 bis 11 aus. Wir wollen nicht andere Texte auslegen. Das ist unser Text von Paulus. Die Römer haben das gelesen und sie konnten es verstehen. Es geht um die Art, wie Gott es macht, um Israeliten doch noch reinzukriegen. Es geht bis zu einem Schlusspunkt. Paulus hat gesagt, das Gericht kommt bald. Kapitel 9, Vers 28. Gott wird eine summarische Abrechnung machen und es wird rasch geschehen über das ganze Land. Und es kam die summarische Abrechnung. Die war so schrecklich. Ja. Das heißt, bis zu diesem Jahr 70 nach Christus ging es immer so, den Juden zuerst, dann den Griechen, Die Griechen, damit sie die Juden wieder zur Eifersucht reizen. Dieses Vorgehen war die gesamte Zeit der Heidenmission wessen? Des Apostels Paulus. Wir sprechen hier von ihm, von seinem Dienst. Wir sprechen nicht von der Weltmission von Zinzendorf. Das ist nicht das Thema. Oder von irgend sonst jemand heutigen Missionaren. Das ist nicht das Thema. Das Thema ist die damalige Situation, in der Paulus den Brief geschrieben hat. Und es geht um seine Heidenmission. Und er sagt, ich bin stolz auf meinen Dienst unter den Heiden, denn ich mache diese Mission, um die Juden zur Eifersucht zu reizen. Es geht um ihn. Das heißt, der Kontext des Textes selber führt mich dahin. Es kann nur um eine Sache des ersten Jahrhunderts gehen hier und nicht um eine Sache von 19 Jahrhundert oder 2000 Jahren. Das ist nicht das Thema. Und was geschieht dann? Dann sagt er in Vers 26, und auf diese Weise wird das ganze Israel gerettet werden. Wovor gerettet werden? Vor diesem schrecklichen Gericht. Und natürlich im Endeffekt auch vor dem ewigen Gericht, ist ja klar. Aber auf diese Weise kommt Gott zu seinem Israel. Nicht die Heiden, er spricht nicht von den Heiden, er spricht von den Juden. Wie kann ein Jude gerettet werden vor dem Gericht? Genau gleich wie die Heiden, er muss zum Messias kommen. Wenn ein Jude, der abgebrochen ist, als Zweig unten am Baum liegt, was muss er machen? Er muss glauben, dann wird er eingepfropft. Und wenn er nicht glaubt, eines Tages kommt der Gärtner, nimmt alle Zweige zusammen und wirft sie ins Feuer. Dann ist es aber zu spät. Dann kann er sich nicht mehr bekehren. Das Gericht war 14 Jahre später. Der Gärtner kam und hat alles weggenommen und das Gericht kam. Der Herr Jesus hat auch sein Gleichnis verwendet. Auch ein Feigenbaum, glaube ich, oder? Ein Feigenbaum. Da sagt er, da war ein Gärtner, der hat einen Feigenbaum. Und der Besitzer des Feigenbaums kommt und schaut sich den Feigenbaum aus. Der bringt keine Frucht. Was machen wir mit dem Feigenbaum? Sagt der Besitzer, weißt du was, Gärtner, spar dir die Mühe, wir hauen den Feigenbaum jetzt um. Und dann ist Schluss. Dann sagt der Gärtner, ach Chef, können wir nicht noch ein bisschen warten? Ich probiere noch einmal. Ich lasse ihn noch ein Jahr stehen. Ich dünge den Boden und ich grabe neu. Und vielleicht bringt er doch noch Frucht. Dann sagt er, also gut. Dann lass ihn stehen. Das war ein Bild auf das Volk Israel. Genau die Juden der damaligen Zeit. Das hat der Jesus auch verwendet. Gott hätte sagen können, so, ihr Israeliten, ihr habt den Messias verworfen. Ich war jetzt 3 Jahre unter euch. Fast 3 Jahre. Gegen Ende seines Dienstes, oder? Sagt der Herr Jesus das. Jetzt war ich 3 Jahre und ihr glaubt nicht. Jetzt hauen wir euch um. Jetzt kommt Gericht. Und Gott hätte Israel richten können, damals. Aber dann sagt er, nein, gib mir noch eine Chance. Und dann gibt Gott ihnen noch eine Chance. Wie lange? Nicht ein Jahr, 40 Jahre gibt er ihnen noch eine Chance, bevor das Gericht kommt. Was hat Johannes der Täufer gesagt? Die Axt liegt schon an der Wurzel der Bäume und der Baum, der nicht Frucht bringt, wird abgehauen werden und ins Feuer geworfen werden. Gott sagte, na, wir warten noch. Das Gericht hätte gleich kommen können, na, wir warten noch. Ich denke jetzt gerade noch an Maleachi, wenn Sie mit mir lesen wollen. Maleachi Kapitel 3, Vers am Ende von Maleachi. Da heißt es in Vers 22, gedenket der Weisung Mose, meines Knechtes, dass ich ihm auf den Horeb an ganz Israel geboten habe, Satzungen und Rechtsbestimmungen. Siehe, ich sende euch Elia, den Propheten, ehe der Tag Jahwes kommt, der große und furchtgebietende. Und er wird das Herz der Väter zu den Kindern und das Herz der Kinder zu ihren Vätern wenden, damit ich nicht komme und das Land mit dem Bann schlage. Wer war denn der Elia? der das Herz der Väter zu den Kindern wenden sollte. Er war der Elia. Ja, Lukas 1, das Kind in dem Bauch von Elisabeth, der wird das Herz der Väter zu den Kindern wenden, der wird dem Herrn ein zugerüstetes Volk bereiten. Das ist der Elia, der kommen soll. Und als er dann kam, der Herr Jesus, der Johannes der Täufer, was haben die Jünger gefragt? Er muss nicht vorher der Elia kommen? Sagt er, der Elia ist schon längstens gekommen. Der Elia, der muss vorher kommen, sagt er. Ja, der Elia muss vorher kommen, so steht es in Malachi. Aber der war schon da, Matthäus 11. Elia war schon da. Und wenn ihr es haben wollt, Johannes, er ist der Elia. Er ist der, nicht die Reinkarnation des Elia, wie die Pharisäer meinten in Johannes 1. Nein, natürlich nicht. Aber er war im Geiste und in der Kraft des Elia aufgetreten. Und was hat dieser gesagt? Was sagte Elia? Der soll das Volk Gottes vorbereiten auf den König, damit Gott nicht komme und das Land mit dem Bann schlage. Wann ist Gott gekommen und hat das Land mit dem Bann geschlagen? Mit dem Verfluchungsbann. Wann kam der? Im Jahr 70 nach Christus. Ganz genau, das war genau das Gericht, das Johannes der Täufer vorausgesagt hat. Und das ist hier, worum es hier auch geht. Auf diese Weise wird das ganze Israel gerettet werden. Auf diese Weise. Wenn die Juden sich reizen lassen zur Eifersucht, immer und überall, wo sie jetzt kommen, das ganze Israel, das ganze Römerreich, immer die Israeliten, wenn sie sich reizen lassen, auf diese Weise wird das ganze Israel gerettet werden. Heißt das, dass es jetzt jeder Jude des Römischen Reiches? Natürlich nicht. Die Heiden, bei den Heiden war sie auch nicht jeder Heide des Römischen Reiches. Die Fülle der Heiden, die eingegangen ist, das heißt ja auch nicht jeder einzelne Heide, das ganze Römische Reich. Nein, das ganze Israel ist genau die Summe all derer Juden, die den Messias angenommen haben, sich zur Eifersucht reizen ließen. Das Restliche kam unter das Gericht. Wir lesen weiter. Wie geschrieben steht, es wird aus Zion kommen der Erlöser, der Befreier. Und er wird das ehrfurchtslose Wesen, das gottlose Wesen von Jakob abwenden. Denken wir zurück, der Erlöser aus Zion, hatte nicht Paulus schon in Kapitel 10 was geschrieben von Zion? Was war denn mit Zion? Wo haben wir gelesen, Zion? Kapitel 10. Siehe, ich lege in Zion einen Stein. Jetzt gibt es Leute, die haben sich an diesen Stein gestoßen. Die sind gestolpert und gefallen. Andere sind zu diesem Stein gekommen und haben an ihn geglaubt und sie wurden gerettet. Wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Der Befreier, der Erlöser, das ist der Jesus von Nazareth. In Bethlehem geboren, nach Jerusalem gereist, in Jerusalem das Erlösungswerk vollbracht und von Jerusalem aus hat er sich auf den Thron Gottes gesetzt, auf den Thron Davids. Und was hat er gemacht mit den Jüngern? Das Heil hat er durch die Jünger von Zion aus überall hin zu den Juden predigen, bringen lassen. Von Zion aus wird der Befreier kommen. Der Befreier Jesus Christus kommt in Form von der Evangeliumsbotschaft ins ganze Römische Reich zu allen Juden. Von Zion aus ist die Botschaft ausgegangen. Von Jerusalem anfangend bis ins Ende des Römischen Reiches ging das Evangelium in jener Zeit. Und was hat er gemacht? Dieser Erlöser hat Israel von ihren Sünden befreit, von ihrem gottlosen Wesen. Das gerettete Israel. Wer sind die? Die Summe all derer, die den Messias angenommen haben. Wer den Messias damals angenommen hat, für den hat das Wort zugetroffen. Jakob, also die Nachkommen Jakobs, werden auf diese Weise von dem gottlosen Wesen befreit, das gottlose Wesen wird abgewendet. Und dieses ist für sie der Bund von mir, wenn ich weggenommen habe ihre Sünden. Der Messias kommt, um von dem gottlosen Jakob seine Sünden wegzunehmen. Nicht kollektiv, das gibt es nicht. Kollektivvergebung gibt es nicht in der Bibel. Da muss jeder Einzelne kommen. Und jeder der Jude, der kommt, bekommt Vergebung der Sünden und Gott nimmt ihm die Sünden weg. Und da haben wir ein gerettetes Israel, ein ganz Israel, die Summe all dieser Leute im ganzen Römischen Reich, wo das Evangelium überall hingegangen ist, die den Messias angenommen haben. Wir haben ein ganzes Israel. Was hat Paulus gesagt? Wenn die Schar der Israeliten so groß sein würde wie Sand am Ufer des Meeres, wer wird gerettet werden? Wer? Der Überrest. Und wer ist der Überrest? Ich, sagt Paulus, gehöre zum Überrest. Und all die anderen, die auch noch gläubig geworden sind. Wir bilden den Überrest. Das ist das ganze Israel. Der Überrest, das ist alle die, die zum Messias kommen. Und wenn der Überrest fertig ist, im ganzen Römischen Reich von allen Juden, ja, wo das Evangelium hingegangen ist, dann haben wir ein ganzes Israel. Sie wurden alle gerettet. Einerseits vor dem zeitlichen Gericht, aber es war ja auch vor dem ewigen Gericht. Denn wenn die getötet worden wären, wären sie alle verloren. Alle. Mitsammen. Weiter. Vers 28. Ja, gemäß der guten Botschaft sind sie Feinde. Wer? Die Juden. Sie waren so schlimme Feinde, dass sie Christen verfolgt haben bis aufs Blut. Den Stephanus getötet und es ging die Verfolgung los. Überall hin haben sie die Christen verfolgt. Feinde des Evangeliums. Gemäß der guten Botschaft sind sie Feinde euretwegen. Gemäß der Erwählung aber sind sie Geliebte der Väter wegen. Gott denkt an seine Erwählung. Welche Erwählung denn? Denken wir zurück. Römer 9. Esau habe ich gehasst, Jakob habe ich geliebt. Das historische Israel, das war das fleischliche Israel. Gott hatte es anerkannt als sein Volk bis zum Tag des Gerichtes. War das historische Israel, sein Volk. Und Gott hat daran gedacht. Gott hat sich dazu gestellt, zu seiner Erwählung. Deshalb hat er so gerungen um sie. Gemäß der Erwählung sind sie Geliebte. Gott liebte die Israeliten. Gott liebte sie so sehr, dass er 26 Jahre wartete und dann noch 14 Jahre wartete, bevor das Gericht kam. Das ist seine Güte, seine Barmherzigkeit, seine Liebe zu diesem Volk. Übrigens, wenn er sagt Geliebte, dann heißt das nicht, dass sie gerettet sind. Ja. Geliebte heißt nur, dass er sie im Blick auf Abraham, Isaak und Jakob als sein Volk geliebt hat. Es gab genügend Juden, die gestorben sind und in die Hölle gegangen sind, aber sie gehörten auch zu den Geliebten. Kaiaphas und Hannas, die hohen Priester, die verantwortlich waren für die Tötung Jesu, das waren die Geliebten. Das waren Gottes geliebte Juden. Sind aber in der Hölle, ja? Sind verloren. Gemäß der Erwählung sind sie Geliebte, der Väter wegen, denn unbereubar sind die Gnadengaben und das Rufen Gottes. Gott hat es nicht bereut, in Abraham, Isaak und Jakob sein fleischliches Israel erwählt zu haben. Gott hat es nicht bereut, er hat sich zu diesem Israel gestellt bis zum letzten Punkt. Denn, gleich wie auch ihr einst im Unglauben Gott nicht gehorchtet, nun aber Barmherzigkeit erfahren habt durch ihren Ungehorsam, so waren auch diese nun im Unglauben ungehorsam zugunsten eurer Barmherzigkeit, dass auch sie Barmherzigkeit erfahren möchten. Jetzt ist eine Zusammenfassung von dem Zyklus. Das, was er jetzt die ganze Zeit erklärt hat, von Kapitel 9 bis Kapitel 11, sagt er hier in einem Vers, sagt, schaut, Gott, so früher habt ihr Gott nicht gehorcht, die Heiden, konkret, diese Heidenchristen, wie sie alle da saßen in Rom, ihr habt früher Gott nicht gehorcht. Aber nun habt ihr Barmherzigkeit bekommen. Warum? Weil Israel den Messias verworfen hat. Ihr Heidenchristen in Rom, die ihr da sitzt, ihr habt nur deshalb Barmherzigkeit bekommen, weil Israel seinen Messias verworfen hat. Und weil durch die Verwerfung des Messias, durch diese sukzessive, immer ungehorsam, ist das Evangelium bis zu euch nach Rom gekommen. Ihr habt dieses Evangelium aus reiner Barmherzigkeit bekommen, durch ihren Ungehorsam. Vers 31, so waren auch diese, die Juden, im Unglauben ungehorsam zugunsten eurer Barmherzigkeit, damit auch sie Barmherzigkeit erfahren möchten. Sie waren ungehorsam, damit durch die Heidenmission sie zur Eifersucht gereizt werden möchten. Also Wunsch, das ist der Wunsch, oder? Dass es geschehen sollte. Gottes Weg war, die Juden jetzt praktisch über die Heidenmission zu erreichen. Und alle, die sich rufen lassen haben, die haben Barmherzigkeit bekommen. Aber es bekamen nicht alle. Warum? Weil einige blieben. Einige blieben trotzdem stur. Viele blieben ganz stur und hart bis zum Schluss. Aber so waren auch diese nun im Unglauben ungehorsam zugunsten eurer Barmherzigkeit, damit auch sie, die einzelnen Juden wieder gemeint, ja? Nicht kollektiv, es gibt keine kollektive Barmherzigkeit, damit auch sie, die einzelnen Juden, Barmherzigkeit erfahren möchten. Denn Gott schloss alle zusammen ein in den Ungehorsam, die Heiden und die Juden. Das ist der Sinn von alle. Alle. Die Heiden waren ungehorsam vorher, die Juden waren ungehorsam nachher. Von den Heiden haben sich viele bekehrt, damit die von Israel dann schlussendlich zur Eifersucht gereizt werden und auch hineinkommen. Vers 32, denn Gott schloss alle zusammen ein in den Ungehorsam, damit er allen Barmherzigkeit widerfahren lassen. Allen? Nicht kollektiv. Nicht alle Heiden der ganzen Welt bekommen Barmherzigkeit. Nein, einzeln diejenigen, die sich bekehren. Und Juden? Nicht alle Juden kollektiv. Einzelne Juden, alle, die sich bekehren, die bekommen Barmherzigkeit. Alle, sagt er jetzt hier, weil er global denkt. Er sagt, die Heiden global, die Juden global, deshalb alle. Aber es ist klar, dass es keine kollektive Bekehrung und keine kollektive Barmherzigkeit gibt. Oh, die Tiefe des Reichtums, der Weisheit und der Kenntnis Gottes, wie unerforschlich sind seine Urteile und unaufspürbar seine Wege. Wer kannte den Sinn des Herrn und wer wurde sein Mitberater? Und wer gab ihm zuvor und es wäre ihm zu vergelten? Denn von ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Ihm gebührt die Herrlichkeit in Ewigkeit. Paulus kann nur eins, er kann Gott loben und loben und nochmals loben. Er kann nur staunen, dass hier es Gottes Weisheit war, dass er diesen Weg gegangen ist. Wenn sie nicht wollten, hat er sie verhärtet, aber damit immer bei jeder Verhärtung dann das Evangelium zu den Heiden kommen könne und dann jedes Mal der Bumerang zurückkommen könne, dass Juden doch wieder gereizt werden zur Eifersucht. Das ist Gottes Weg, sagt er. Diesen Weg ist Gott gegangen. Das ist erstaunlich. Welche Weisheit. So kommt Gott zu seinem Israel, zu seinem ganzen Israel. Wir wollen hier schließen. Oder wenn jetzt eine dringende Frage sind, wir haben noch ein paar Minuten Zeit, sind jetzt Fragen dazu, dann kann ich gerne noch ein paar Minuten mir Zeit nehmen. Aber was mein Anliegen ist, versuchen Sie wirklich nur den Text sprechen zu lassen und jetzt nicht irgendwelche Theorien hineinzupacken in den Text. Bleiben wir immer in dem Rahmen, in dem das geschrieben wurde. Und ich habe gesagt, wir schreiben das Jahr 56 nach Christus. Und wenn wir einen Brief lesen, den der Apostel Paulus geschrieben hat, müssen wir immer daran denken, wann er ihn geschrieben hat, an wen er ihn geschrieben hat und was der Zweck war, warum er ihn geschrieben hat. Und das ist hier, also man nennt das Kontext, Zusammenhang, geschichtlicher Zusammenhang. Jedes Buch der Bibel müssen wir so lesen, dass wir den geschichtlichen Zusammenhang wahren. Ich gebe zu, der Text ist da schon einiges zu arbeiten. Aber ich denke, wenn wir den Text in dem Rahmen lassen, in dem er geschrieben wurde, damals, und nicht fantasieren und die ganze Weltgeschichte der letzten 2000 Jahre hineinlesen wollen, dann wird der Text einfacher zu verstehen sein. Und so ist es bei vielen anderen Texten auch. Gut. Auf diese Weise also kommt Paulus zu diesem Schluss. Jetzt hat er sein Thema, das er angerissen hatte in Kapitel 9, Vers 6. Jetzt hat er die Frage beantwortet, wo die Frage gestellt wurde, ist denn jetzt Gottes Wort hinfällig geworden? Kapitel 9, Vers 6. Nein, das heißt nicht, dass das Wort Gottes hinfällig geworden wäre. Gottes Wort, das er im Alten Testament verheißen hat, über die herrliche Zukunft Israels, die ewige Zukunft Israels, die ist erfüllt. Gott hat dieses Wort erfüllt. Der Messias sitzt auf dem Thron. Und die aus den Heiden sind aus Gnade eingepfropft worden in eine israelitische, herrliche Verheißung und herrliches Erbe. Ja, dann wollen wir hier schließen. Ihr könnt noch aufstehen zum Gebet und vielleicht einige von uns beten und ich schließe dann ab.